Und wenn du diese Botschaft, so groß ist der Herr, mit nach Hause nimmst, in diese Woche, die vor dir liegt, hinein, dann kannst du die Predigt, die jetzt kommt, vielleicht schon gleich vergessen. Weil das ist das Entscheidende, was du brauchst, um den Herausforderungen deines Lebens zu begegnen. Ich kann spüren, heute Morgen lag im Gottesdienst so eine Linie, wo Gott dir was zusprechen will. Er nimmt die Hände weg von den Tragekörben, die deinen Rücken krümmen wollen und schwer machen wollen. Er ist es, der sagt, tu deinen Mund weit auf, lass mich ihn füllen. Er ist der, der sagt, es gibt einen Ort des Friedens für dich. Komm an diesen Ort des Friedens, der in meiner Gegenwart ist. Er ist der, der sagt, lass dich nicht von irgendwelchen Botschaften vereinnahmen. Hör auf die Stimme, die ich in dein Leben hineinsprechen möchte. Und ich glaube, wir brauchen das mitten hinein in unsere Lebensherausforderungen, in unsere vielleicht nicht so perfekten Lebensabläufe, mitten hinein in die Baustellen unseres Lebens. Und das ist die Überschrift, die ich auch heute Morgen so über diese Predigt stellen möchte. Ich habe mir gedacht, Mensch, wir haben schon viele Baustellen momentan. Da ist Corona und man wird schon müde, darüber überhaupt noch zu reden. Eine Dauerbaustelle, die irgendwo scheint kein Ende zu nehmen. Und Ralf, es war gut, heute Morgen so eine Proklamation darüber zu stellen, Gott ist größer als diese Dinge. Als Gemeinde haben wir auch so eine Dauerbaustelle. Ich kann es euch sagen, Bohrhämmer, Montag bis Freitag und sonstige Dinge. Aber wisst ihr, was ich cool finde, ist, es wird schöner. Es wird schöner. Und das haben auch Baustellen an sich. Es wird besser. Wenn ich so den Flur unter unserem Gottesdienstraum durchlaufe, ich freue mich jedes Mal. Wie cool, wie schön ist es geworden. Und ich sage es gleich wieder, wir haben 406 Quadratmeter neuen Teppichboden verlegt. Und ihr kennt mich als Fundraiser für diese Baustelle. 162.000 Euro habt ihr schon beigesteuert. Vielen herzlichen Dank. Das muss ich noch ein bisschen updaten da drüben. Aber 162.000 Euro sind es inzwischen. Vielen Dank dafür. Und ich habe es letzten Sonntag schon gesagt. Und ein Quadratmeter Teppichboden kannst du unterstützen mit 75 Euro. Und wenn du nicht so viel Geld hast, dann kannst du einen Quadratmeter von den 192 Quadratmeter Fußbodenleisten unterstützen für 25 Euro. Nicht Quadratmeter, laufenden Meter natürlich. So, und jetzt bin ich wieder zurück bei der Predigt. Wisst ihr, auf das Thema bin ich gekommen aus zwei Gründen. Das eine ist, ich habe gesagt, ja, wir haben so viele Baustellen in diesen Tagen. Und das andere war eine lustige Geschichte, die Ruth Graham, ihr kennt sie vielleicht als die Frau von Billy Graham, einmal erzählt hat. Sie war eines Tages unterwegs auf der Autobahn und sie fuhr durch eine Baustelle und es schien, die Baustelle nimmt kein Ende. Kilometer nach Kilometer, Umleitungen und ich weiß nicht was alles. Sie war furchtbar verzögert in dem ganzen Wandschilder, Maschinen, Geräte, Verlangsamung natürlich auch in dem Ganzen mit drin. Und schließlich war dann am Schluss ein Schild, ein großes Schild, auf dem stand Ende der Baustelle. Vielen Dank für Ihre Geduld. Und wisst ihr, was ich so cool fand? Dann kam Billy, diese Frau nach Hause und hat es ihrem Mann Billy erzählt. Und er hat gesagt, weißt du was, Billy, das möchte ich, dass das einmal auf meinem Grabstein steht. Und so cool wie diese Frau war, ihr seht's, es steht auf ihrem Grabstein in Englisch und ihr seht, meine Präsentation ist auch eine Baustelle. Da heißt es nämlich, vielen Dank für deine Geduld statt deine Geduld. Da steht, vielen Dank für deine Geduld. Und das brauchen wir doch immer wieder. Wenn ich denke, wenn meine Frau so in mein Leben hineinschaut, dann sagt sie, ja, wir sind in der Baustelle unterwegs. Und ich kann vielleicht sagen, vielen Dank für deine Geduld. Während die Familie von Ruth Graham ihren Humor einfach lustig fand, haben sie aber auch die Wahrheit geschätzt, die sie mit diesen wenigen Worten vermittelt hat. Und es stimmt, unser Leben besteht es nicht aus Fehlern, aus Lernen, aus Warten, aus Wachsen, aus Geduld und Ausdauer. Und so ist unser Leben, dein und mein Leben, eigentlich tatsächlich eine Dauerbaustelle. Und wie gesagt, ich möchte heute Morgen so die Überschrift über diese Predigt nennen: Dein Leben eine Dauerbaustelle. Baustellen haben eines gemeinsam, und ich sehe das hier bei uns in der Gemeinde: danach ist es eigentlich besser, als es vorher war. Und eigentlich sollte das auch der Prozess deines und meines Lebens sein, dass diese Baustellen, in denen du unterwegs bist in deinem Leben, einem Ziel dienen: Jesus ähnlicher zu werden. Aber ich habe es in diesem Prozess der Lebensveränderung immer wieder erlebt, dass so mancher Christ müde wurde, weil sein Kampf gegen alte Gewohnheiten ein Kampf gegen Windmühlen war. Das sind Worte des Glaubens, wisst ihr, die lieben wir. So dieses Wort Errettung oder die Liebe Gottes, alles, was mit der Erlösung zu tun hat, ja, das ist ein Ausdruck der Liebe Gottes, ein Geschenk hinein in dein und mein Leben. Und solche Worte wie Gnade, wir lieben sie, Gnade, ein unverdientes Gotthandeln zu meinem Besten, und ich empfange. Und wir können noch eine ganze Reihe anderer solcher Worte sicherlich anschließen, wie Segen, Gunst Gottes, Rechtfertigung und so weiter. Aber dann gibt es auch Worte, die manchmal fast ein bisschen was Erdrückendes auf uns legen. Das sind Worte wie Buße, Glaube, Umkehr, Heiligung. Warum das? Wisst ihr, es passiert manchmal, weil wir doch oft denken, ich muss irgendetwas tun, damit Gott mit mir zufrieden sein kann. Und dann versuchen wir es und es funktioniert nicht und wir fühlen uns schuldig und wir fühlen uns als Versager und es fühlt sich an wie ein Strampeln, ohne dabei vorwärts zu kommen. Und es ist schon interessant, eure Bilder, die ihr heute Morgen so gebracht habt, sie decken sich mit dem Bild, das ich in der Vorbereitung für diese Predigt hatte. Ich sah nämlich vor mir eine Person, die auf so einem Heimtrainer saß und vorwärts kommen wollte, aber müde wurde und nicht vorwärts kam. Ein Strampeln in religiöser Pflichterfüllung, aber nicht ein Gehen in einer Herzensverbundenheit mit dem Vater im Himmel. Und lass mich dir sagen, das war nie Gottes Absicht für dein Leben. Gott hat diese Worte nicht in die Bibel geschrieben, damit du und ich in irgendeinem Leistungsdruck vergehen und müde werden und matt werden und nicht mehr können. Weißt du, und auch wenn dieses Wort richtig altmodisch klingt, Heiligung sucht eigentlich schlussendlich jeder von uns. Ein heiles Leben, ein Leben, das aus einem kaputten Leben etwas Gutes macht. Du und ich, wir ziehen doch ein heiles Leben einem kaputten Leben absolut vor. Heil ist Glück, Heil ist Geborgenheit, Heil ist Zufriedenheit, Ausgeglichenheit, Heil, es ist Gottes Nähe. Kaputt wäre Einsamkeit, Ratlosigkeit oder Rastlosigkeit, beides Unruhe, Gottes Ferne. Niemand sucht für sich das kaputte Leben. Jeder sucht sein Heil. Und genau dazu hat Gott dich und mich, uns Menschen, ja auch berufen. Und doch haben wir alle eben unsere Dauerbaustellen. Ich nenne diesen Prozess der Dauerbaustelle in deinem und in meinem Leben, ich nenne ihn einfach mal so altmodisch Heiligung. Denn unser Weg mit Gott, er ist lebenslänglich und er ist ein beständiger Prozess der Veränderung, der Erneuerung, des Aufstehens nach dem Fallen und ein immer wieder neues Justierens meines Herzens dort, wo Gott ist, an Gott. Paulus schreibt den Thessalonichern in 1. Thessaloniker 5, Vers 23, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Und solange wir da hinten noch die Präsentation an der Wand haben, möchte ich dir die Frage stellen, wer heiligt denn eigentlich? Wer bewahrt denn eigentlich? Bist du es, der heiligt? Nein, es ist Gott, der Gott des Friedens, dieser Raum des Friedens, den Doris uns vorhin beschrieben hat. Der Gott des Friedens, er ist es, der heiligt, er ist es, der bewahrt. Daher ist auch der Prozess der Heiligung ein Geschenk, das Gott in deinem und in meinem Leben initiiert. Aber hier ist, was Religion zu dir sagt: Jetzt, wo du gerettet bist, solltest du dich selbst mal ein bisschen aufräumen. Und du beginnst mit dem hoffnungslosen Versuch, Gott mit irgendetwas Frommem zu beeindrucken. Und du bleibst desisionalisiert stehen. Es wird uns nie gelingen, uns selbst zu ändern und den Maßstäben Gottes in irgendeiner Weise zu entsprechen. Aber ich kann Gott mein Herz hinhalten. Und ich kann sagen: Gott, geh du deinen Weg mit dir. Vater, ich übergebe dir das Steuer in meinem Leben. Gott, ich will in meinem Leben mit dir erwachsen werden. Und es ist dieses Erlernen von Güte und Vergebung, Heiligung. Es ist das Vertrauen gegen Misstrauen. Es ist der Glaube gegen den Zweifel. Heiligung, es schließt Selbstgerechtigkeit aus und Selbsterkenntnis ein. Heiligung, ich glaube, es ist ein Wissen um die eigenen Untiefen, um Versuchbarkeit und Pharisäertum in unserem Herzen. Heiligung, nein, es ist keine lästige Pflicht, es ist dein und mein Weg hin zu Gott, mit Gott unterwegs in den Tagen, die dir geschenkt sind. Und natürlich liegt in unserer Heiligung, in der Dauerbaustelle unseres Lebens, kein Automatismus, sondern der Entschluss, aus einer echten Herzensverbundenheit mit Gott herauszuleben. Und weil wir keine Marionetten sind, ist das meine Entscheidung, das zu tun. Aber er wird den Prozess der Heiligung in der lebenslangen Dauerbaustelle meines Lebens übernehmen. David, wir kennen ihn als einen Mann, der trotz allerhand Versagen und krummen Wegen, auf denen er unterwegs war, immer wieder sein Herz Gott so hingehalten hat. Im Psalm 40, Vers 8 schreibt er uns: Es erfüllt mich mit Freude zu tun, was dir, mein Gott, gefällt. Deine Weisungen trage ich in meinem Herzen. Und Gott liebt es, seine Weisungen hinein in dein Herz und in mein Herz zu schreiben und unsere Lebensperspektive und unser Verhalten von innen heraus zu erneuern, von innen heraus zu verändern, wenn wir von Herzen Zeit für unsere Freundschaft mit ihm verbringen. Gemeinschaft mit ihm und seinem Wort haben. Und dort ist der Boden, der unser geistliches Leben auch nährt. Was bedeutet eigentlich Heiligung? Jesus hatte viel zu sagen über Heiligung im hohen priesterlichen Gebet. In Johannes 17, in Vers 16 sagt er: Ihr seid nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Und dann bittet er den Vater: Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Heiligung ist ein Zustand der Trennung, weg von Schuld und Verdammnis, hin zu Gott. Heil machen, das bedeutet etwas ganz machen, etwas wiederherstellen. Und wenn du dein Leben anvertraut hast, wird Gott in deinem Leben genau das tun. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist, zur Weisheit und zur Gerechtigung und zur Heiligung und zur Erlösung. Das schreibt Paulus den Korinthern in 1. Korinther 1,30. Die Heiligung, die in diesem Vers angesprochen hat, ermöglicht es dir und mir, gemäß der Bestimmung, für die du erschaffen wurdest, schlussendlich zu leben. Und es ist jetzt vielleicht ein bisschen ein banaler und komischer Vergleich, und doch möchte ich ihn bringen, weil er zeigt, so für unsere Bestimmung zu leben bedeutet, geheiligt zu sein. Eine Schere, sie ist geheiligt, wenn sie dazu benutzt wird, um Papier zu schneiden. Eine Schere ist wahrscheinlich nicht geheiligt, nein, ist sicher nicht geheiligt, wenn sie benutzt wird, um Steine zu schneiden. Versteht ihr? Gemäß der Bestimmung zu leben und eingesetzt zu sein, das bedeutet, geheiligt zu sein, bestimmungsgemäß. Das heißt, dass man sie so braucht, wie der Hersteller sie sich gedacht hat. Und deshalb ist es auch für dich und mich wichtig herauszufinden, Gott, was bewegt denn eigentlich dein Herz für mein Leben? Du und ich, wir sind geschaffen, eine Bestimmung zu leben und in unserer Generation und in dieser Welt Menschen zu sein, die einen Unterschied machen, die das Leben, was Gott für sie gedacht hat. Und Gott hat in jeden von uns Gaben und Fähigkeiten hineingelegt, die gelebt sein wollen. Und nicht nur dein Leben funktioniert am besten, wenn es gemäß dem Vorhaben Gottes gelebt ist, sondern auch wir als Gemeinde können uns nur so weit in diese Welt hinein ausdrücken, wie jeder Einzelne von uns sagt, ja, ich möchte meine Gaben und meine Berufung leben. Um das zu leben, ich glaube, brauchen wir immer wieder diesen inneren Kompass am Vater im Himmel, uns in unseren Prioritäten, in unserem Leben, in dem, wie wir unterwegs sind, zu justieren. Jesus kam auf diese Erde, um zu sterben. Das war seine Absicht, auf die Erde zu kommen. Er heiligte sich selbst, um ans Kreuz zu gehen und seine göttliche Bestimmung zu leben. Ich will mal einfach ein Beispiel herausgreifen, weil es mir so diese Woche so bewusst wurde. Der Alfred und die Else Reinecker, ihr kennt sie wahrscheinlich alle oder die meisten von euch. Sie sind Menschen, die ihre Bestimmung leben, indem sie Jahr für Jahr in einer Treue und Hingabe und Liebe und Leidenschaft ältere Menschen in unserer Gemeinde besuchen, sie ermutigen, für sie da sind, vielleicht in der einen oder anderen Lebenssituation helfen. Und für viele Menschen wurden sie so zum Segen. Sie nehmen ihre Gabe und sie leben sie. Und ich glaube, du und ich, uns sind Gaben gegeben, uns sind Dinge anvertraut. Lasst uns diese Dinge leben hinein. Nicht, weil wir irgendetwas Frommes tun müssten, nein, sondern weil ich sage, Vater, ich möchte, so wie mein Leben am besten funktioniert, mein Leben gelebt wissen. Das sind die Kinderdienstmitarbeiter, Ranger-Mitarbeiter, da sind Ordner, da sind Lobpreisleiter und viele andere, die sich heiligen, ihre Bestimmung zu leben und für Gottes Anliegen verfügbar zu sein. Und weißt du, das gilt nicht nur für uns in der Gemeinde hier. Vielleicht ist es auch deine Bestimmung, gar nicht in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu sein, aber du investierst als Mutter dein Leben in deine Kinder und du machst einen Unterschied. Du lebst Gastfreundschaft, weil es die Gabe ist, die Gott dir gegeben hat, mit der du dich und die Liebe Gottes zum Menschen hin ausdrücken kannst. Sei dir dessen bewusst, wenn immer du deine Bestimmung lebst, bist du in diesem Prozess der Heiligung unterwegs. Wir heiligen einen Teil unseres Einkommens, wenn wir Gott den Zehnten geben. Oh weia, jetzt redet der Kerl schon wieder über Geld. Nein, nicht, weil Gott irgendwo von dir ein paar Euro braucht. Darum geht's überhaupt nicht. Aber er möchte sagen, schau, ich gebe dir 90%, mit denen darfst du machen, was du willst. Aber nimm diese 10% und heilige sie für mich. Manche nehmen die 10%, um Rechnungen zu bezahlen oder in den Urlaub zu fahren. Aber dafür sind die 90% gedacht, die er dir geschenkt hat und gegeben hat. In diesem Prozess geht es nicht nur um Berufung, Motivation, Dienerschaft und Werte, denn all das und die Folge dessen, dass ich Gott den ersten Platz in meinem Leben gebe, das drückt sich darin aus. Das heißt für mich, meine Prioritäten neu zu sortieren. Ich räume Gott den ersten Platz in meinem Leben ein. Ich erlaube ihm, mich durch sein Wort zu korrigieren, zu prägen. Und das ist gar nicht so einfach. Ja, es erfordert Mut, im Lichte des Wortes Gottes mein Leben zu sehen. Und wenn ich einen ehrlichen Blick auf mein Leben richte, entdecke ich doch allerhand, von dem ich weiß, dass es nicht so Gottes Herz entspricht. Aber ich finde es erleichternd, dass auch Gott weiß, dass ich mich nicht vor ihm verstecken muss. Schon die Sprüche sagen uns in Sprüche 24, Vers 6, denn der Gerechte, er fällt siebenmal und steht wieder auf. Weißt du, Scheitern ist ein Teil unseres Weges mit Gott. Aber wieso kann der Gerechte wieder aufstehen? Ja, natürlich, weil Gott selbst ihm unter die Arme greift. Er ist die Quelle seiner Kraft. Er ist der Ort der Vergebung, der Wiederherstellung, der Heilung. Paulus sagte, dass er kein Vertrauen auf das Fleisch gesetzt hat. Er schaut auf Christus. Und das hat er den Kolossern geschrieben. Und das ist das Geheimnis. Und das ist das Geheimnis, ja, so fängt der Vers an. Christus lebt in euch, darin liegt eure Hoffnung. Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Du musst nicht strampeln und kämpfen, um irgendwie Gott zu gefallen. Das ist, was Religion dir erzählen will, aber nicht authentisch gelebte Gottesbeziehung. Du darfst ihm dein Versagen geben und er ist es, der wiederherstellt. Du darfst ihm dein Leben hinhalten und er wird den Prozess der Heiligung ein Leben lang in deinem Leben voranbringen. Ich kann es aus meiner eigenen Erfahrung sagen, das, was der entscheidende Unterschied ist, das, was alles verändert, es ist die Liebe. Und dazu habe ich neulich eine ganz nette Geschichte gefunden und weil ich gerne Geschichten erzähle, will ich sie euch erzählen. Da ist die Katrin Meyer und die arbeitet in der Firma von Benjamin Müller. Also die Namen sind frei erfunden und auch die Geschichte, nur um das deutlich zu machen. Aber doch zeigt sie uns etwas. Die Katrin Meyer, sie tut alles, was ihr angewiesen wird. Sie ist eine gute, treue, pflichtbewusste Sekretärin. Morgens um 8 ist sie da und mittags um 4, da geht sie auch wieder heim. Um 3:30 fängt sie schon an, ihre Sachen ein bisschen zurechtzupacken und sie holt sich den Spiegel aus der Handtasche und sie schminkt sich noch mal ein bisschen. Und dann schaut sie auf die Uhr und so 3:55 geht sie nochmal auf die Toilette und dann um 4 pünktlich verlässt sie das Büro. Frau Müller macht einen ganz guten Job, aber das, was von ihr gefordert wird, das Pflichtbewusste. Und dann passiert's. Frau Müller und Herr Meyer fangen an, sich zu mögen. Und Frau Müller verliebt sich in den Benjamin Meyer. Und bald wird es klar, aus der Frau Müller wird eine Frau Meyer und sie werden bald heiraten. Und plötzlich kannst du abends um 8 noch Licht im Büro sehen. Frau Müller, die Frau Meyer wird, sie arbeitet Überstunden. Sie sagt zu Benjamin, hast du noch was, was ich noch erledigen sollte? Sie liebt es, länger im Büro zu sein. Nicht nur wegen der Arbeit, sondern auch wegen Herrn Meyer natürlich. Sie wird selbstständig, sie wird verantwortungsbewusst. Nichts ist ihr zu viel. Was sie tut, tut sie ja natürlich für den Herrn Meyer, ist doch klar. Und der Herr Meyer, der ist jetzt auch nicht mehr allein ihr Chef, er ist auch ihr Liebhaber. Und das ist es, was den Unterschied macht. Und ich glaube, dieses kleine Beispiel, diese, ich sag's mal so, wahrscheinlich frei erfundene Geschichte, die ich aber lustig fand, sie ist ein kleines Beispiel und sie möchte dir und mir deutlich machen, dass am Ende deine Liebe zu Jesus es ist, die den Unterschied macht. Es geht nicht um Pflichtbewusstsein, es geht nicht um irgendetwas Religiöses zu leisten. Nein, es geht um eine leidenschaftliche Liebesbeziehung, die du mit deinem Gott leben darfst. Und dann ist es die Liebe, die uns antreibt. Hat auch der Paulus schon den Korinthern in 2. Korinther 5, Vers 14 geschrieben, bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Setze dich dieser Liebe aus und staune, wie sich in deinem Leben so eines nach dem anderen verändert. Und wenn noch nicht alles perfekt ist, keine Sorge, dein Leben ist eine lebenslange Dauerbaustelle. Gib Gott nur genügend Zeit und er kriegt das schon hin. Franz von Assisi hat mal gesagt, predigt das Evangelium mit allen Mitteln, überall und bei jeder Gelegenheit. Und wenn nötig, benutzt Worte. Dein Leben, es erzählt die Geschichte, für wen du lebst. Amen.